Schönen guten Tag, lieber Klaus.
Na denn, ich bin ein bisschen angeschlagen.
Oh, du bist wie immer geistig fit.
Ja, ich war nämlich am Wochenende auf der Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz in München und es hat die ganze Zeit geregnet und deswegen durchnässt und dann bin ich ein bisschen kalt geworden. Also insofern habe ich ein bisschen Problem. Aber es kommt wahrscheinlich, hoffentlich ich huste nicht.
Bei München läuft das ja nicht weg. Wir fangen mal in der Heimat an. Politischer Aschermittwoch der CDU in Apolda, ohne den Kanzler.
Da, du warst ja auch da, wir waren ja zusammen da, du hast ja gehört. Also wie ausführlich, wirklich ausführlich sie darüber gesprochen haben, warum sie das den Rheinland-Pfälzern überlassen haben für ihren wichtigen Wahlkampf und dass der Kanzler nicht nach Apolda kommt. Der war ja letztes Jahr da.
Ne? Wo das schon lange gebucht war.
Ja, und weil, da sagen böse Zungen, naja, der möchte sich nicht mit einem Loser verbinden, der möglicherweise nicht mehr lange Ministerpräsident ist. Du hast ja die Rede auch gehört vom Vogt. Er hat sich bemüht, aber es war irgendwie saft- und kraftlos.
Null Aussagen.
Ja, null Aussagen. Und er hat im Grunde genommen, du hast ihm die Unsicherheit angemeldet.
Ja, also angeschlagen.
Dass man nicht weiß, bleibt da bestehen. Jetzt stell dir mal vor, die Universität bleibt bei ihrer Entscheidung. Was würde dann deiner Meinung nach passieren?
Ja, wenn er im Verwaltungsverfahren unterliegt, wäre die politische Konsequenz wie bei Gutenberg, der hatte wenigstens noch Stil.
Savan auch, ja.
Ja, Rücktritt.
Ja.
Das ist korrekt.
Das ist die Währung für Plagiate von Doktorarbeiten, die juristisch einwandfrei sind, dass man dadurch im Grunde genommen zurücktritt und sagt, man ist ein Betrüger und hat sich ein Renommee erarbeitet mit nicht eigener Leistung und dann muss man im Grunde genommen zurücktreten, weil man sonst kein ordentlicher Vertreter des Volkes sein.
Er hat ja auch den Apparat geimpft. Ich hatte die Möglichkeit, mit so Mitarbeitern da zu sprechen. Das ist alles eine Lüge, was hier über ihn verbreitet wird. Er hat nicht abgeschrieben, er hat nicht gelogen. Wäre alles Unsinn. So, das ist die Kurzform.
Das ist ja jetzt ein offenes Verfahren, man kann es jetzt abwarten. Man kann nur ein bisschen spekulieren, aber im Grunde genommen ist es eindeutig. Das liegt jetzt ausschließlich an der Universität. Wenn die das zurückzieht, dann hat er eine Chance zu überleben. Wenn nicht, dann würde die Erwartung der Öffentlichkeit sein, dass er zurücktritt. Und dann sieht es in Thüringen ja kompliziert aus. Ja. Wir haben eine Regierung ohne Mehrheit.
Das war's.
Und selbst wenn er sich durchschummelt, dann ist es auch für eine solche wackelige...
Er hockt zwischen zwei Stühlen. Entweder A, er tritt zurück, dann ist die CDU angeschlagen und wir haben keine Mehrheit, gibt es Neuwahlen. Oder sie machen Deal mit der AfD, den sehe ich nicht. Variante 2, er gewinnt im Verwaltungsverfahren, wie auch immer, was ich nicht sehe, aber nehmen wir an, er würde gewinnen oder die Universität würde ihren Vorwurf nicht mehr aufrechterhalten. Dann wurschtelt er sich die nächsten drei Jahre so durch und ist weiterhin auf der politisch-moralischen Rampe nach unten.
Ja.
Also egal was er macht, er beschädigt die CDU und sich selbst.
Ja, und wir haben jetzt als Ersatz für den März hatten wir den Spahn.
Den kannten wir schon aus 2018.
Ja, und der wiederum ist ja auch angeschlagen.
Ja, also bei Spahn, das war so, also ganz offensichtlich, also bei Spahn, ich habe das noch so im Kopf, habe ich mal so geschätzt, waren 1300 Leute da, ungefähr, 1200 bis 1300 Leute.
Die haben sogar weniger gesagt, 700 oder 800.
Ja, heute, 2026, ja. Also das waren die Hälfte der Leute, circa die Hälfte der Leute da, die vor 2018 da waren, wo der Spahn geredet hat. Zweitens war die Rede wie im Maschinengewehr, im Stellungskrieg, im Ersten Weltkrieg, einfach ohne Luft zu holen, kann man sagen, hat er seine Themen runtergerasselt.
Das kann er auch. Er kann Bierzelt.
Er kann Bierzelt, der typische Aki Proffer von der CDU, der kann das. Ne? Aber natürlich, damit hat er auch zum Ausdruck gebracht, dass er sich hier im Prinzip verarscht fühlt als Ersatzmann. Ne? Das ist seiner nicht mehr würdig jetzt, wo er Bundestagsfraktionsführer ist. Ne? Das hat man gemerkt. Ne?
Ja.
Und für mich war also ganz interessant, die Stimmung zu verfolgen. Du warst ja weiter vorne, ich saß da hinten bei den politisch Interessierten.
Ja.
Während vorne die CDU-Genossen geklatscht haben und manche
aufgestanden sind.
War hinten kaum Beifall. Ich habe da wohl 10 Leute gesehen, die aufgestanden waren am Ende der Rede vom Spahn. Es war ziemlich ernüchternd und auch die Gesichter alle nach unten.
Ja, die Stimmung war eindeutig
gedämpft.
Also das ist eine Zustandsbeschreibung und interessanterweise, ich habe ja den Mike Moring da auch noch getroffen.
Den habe ich auch gesehen, das sah ganz schlecht aus, der Ärmste.
Der sieht ganz schlecht aus, das kann man sehen. Und im Grunde genommen ist das Problem, vor dem der Vogt jetzt steht, nämlich mit wem könnte er theoretisch irgendwas machen in Zukunft.
Wie du es damals, wir beide empfohlen hatten, du hattest da mit Moring mal geredet, er soll mit der Linken einfach eine Regierung bilden, eine stabile Regierung. Ja,
natürlich.
Und da hätte die CDU ihn rausgeschmissen, den ganzen Landesverband, das hätten sie aber nur einmal gemacht, die hätten die wieder gebittet, kommt wieder zurück. Und eine Riesenchance verpasst.
Ja, und die Kramp-Karrenbauer musste gehen, er musste letztendlich auch gehen.
Ja,
wurde geopfert. Hat auch kleine Fehler gemacht oder größere Fehler.
Ja.
Also das ist schon so. Ich habe mir nur überlegt, ob ich ihn nicht mal einladen sollte über einen Politiker, der vielleicht in der zweiten, dritten Reihe für ein Comeback ist. Denn ich meine, das, was er da, was ihm da vorgeworfen ist, ist ja kein Staatsakt. Das Wesentliche ist ja, der hat ja in seiner Zeit relativ viel bewegt. Er hat ja besondere Region. Und es sind unheimlich viele Leute, die ich da gesehen habe, auch auf der Veranstaltung, sind ja alles Leute, die alle damals im Kielwasser von Moring geschwommen sind, die aber heute ihn
nicht mehr kennen.
Ja, zumindest ihn ein bisschen als störend empfinden.
Also bei Moring sicherlich, also mental traue ich ihm Comeback zu, aber die Frage, ich kann mir kein Urteil darüber lernen, ob er es gesundheitlich schafft. Also da hat er keine 50 Kilo mehr gewogen, so erschien er mir. Also er war wie ein begossener Pudel, ist er rumgelaufen in die Küche rein, hat die Leute begrüßt, ne? Und er ist überall auf Ablehnung gestoßen. Also und wurde ignoriert. Nicht von den Leuten direkt, sondern von dem Parteivolk.
Von ganz speziellen Leuten, die
wurde ignoriert.
Die keinen Kontakt öffentlich demonstrieren wollen. Naja, auf jeden Fall, der Aschermittwoch war nach wie vor, sagt der Spanier auch, die größte Veranstaltung in Ostdeutschland. Ne?
Noch.
Das ist schon immerhin, das ist eine Leistung. Das ist eine Erfindung von letztendlich Lieberknecht und ausgebaut auf das System hat der Moring. Der hat das zu einem Großveranstaltung für ganz Ostdeutschland gemacht.
Die Frage, wie lange?
Naja gut, das alles hat irgendwie einen Anfang und ein Ende. Aber interessant ist, wenn der Spahn jetzt bei uns war, dass der Kennedy, der Gesundheitsminister von Amerika, der hat jetzt eine Clearingstation eingerichtet für deutsche Ärzte, die verfolgt werden von der deutschen Justiz wegen dieser ganzen Maskenklamotte. Nachdem aber in den RKI-Files deutlich war, dass die Maske überhaupt nichts gebracht hat und auch
Richtig.
Die PCR-Tests, die im Grunde genommen dafür gesorgt haben, dass wir diese Lockdowns und so weiter haben, dass die eigentlich nichts anderes anzeigen, als dass da mal eine Infektion war oder eine ist.
Ist richtig.
Und heute sagt man sogar, dass bestenfalls 15% dieser positiven Ergebnisse aktuelle Entzündungen waren. Das heißt, das sind dann 85% der Bevölkerung waren möglicherweise schon durch mit diesem Thema.
Ja, aber da siehst du mal, was da für Geld versenkt wurde. Und ich denke mal hier, wie hieß der, den sie aus Baden-Württemberg eingebuchtet hatten? Ich habe den Namen vergessen.
Ballweg,
genau. Der baden-württembergische Justizminister musste ja nur einen Rückzieher machen im Prinzip. Aber ein Ermittlungsverfahren gegen den zu prüfen, wegen Rechtsbeugung, ist nichts passiert. Und sie haben ihn Ballweg nur deswegen gekriegt, wie Al Capone, wegen einem geringfügigen Steuervorwurf. Wäre da nicht gekommen, hätten die ihm eine riesen Entschädigung zahlen müssen.
Müssen sie immer noch. Das ist viel schlimmer. Also dieses, was jetzt angeblich als Steuervergehen angesehen wurde.
Ja, ich habe das nicht weiterverfolgt.
Ist eine Hundedecke. Und da sagt man hier, wie bedeutet das? Aber wenn ich zum Beispiel ein Unternehmer bin und habe ein Zimmer und es hat auch ab und zu ein Kunde einen Hund mit und ich kaufe eine Hundedecke, damit der Hund sich da hinlegen kann, dann ist das auch Geschäftsausgabe. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist.
Die
Richterin wollte ja dieses Verfahren einstellen. Da wurde sie im Grunde genommen
zurückgepfiffen.
Von der Staatsanwaltschaft wurde sie als befangen angeprangert. Und dann blieb sie aber im Verfahren. Dann war das der Kompromiss und er ist in allen Punkten freigesprochen worden. Ihm ist gar nichts nachgewiesen. Und sie haben nach wie vor sein Geld eingekassiert. Sie zahlen ihm es nicht zurück. Das mal bitte zum aktuellen deutschen Rechtssystem, wo jetzt, wo ein Rentner auf dem Parteitag, hinter dem Parteitag der CDU am Wochenende gesagt hat, da war der Pinocchio wieder unterwegs, haben sie sofort eine Razzia bei dem Rentner gemacht. Das ist der, das ist das diese heißt, typische Haltung. Deswegen die Amerikaner. Und das ist eben auch, was der Kennedy sagt, dass im Grunde genommen Leute, die ihre Meinung sagen, sofort Razzien bekommen, weil Politiker beleidigt worden sind. Das finden die Amerikaner, und das hat auch der Vance schon gesagt im letzten Jahr auf der Sicherheitskonferenz, das finden die Amerikaner gar nicht witzig. Aber, und das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun.
Aber du musst natürlich die andere Seite sehen. Im Apparat und in der obersten Heeresführung liegen die Nerven blank. Die haben panische Angst. Panische Angst. Ich meine, der Verfassungsschutz hat überall seine V-Leute, die auch über die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen was berichten. Sie haben panische Angst. Sie haben panische Angst, dass hier in Lawine hier losgetreten wird, die sie mit ins Tal spült. Also anders kann ich das nicht erklären. Sonst reagiert man auf sowas nicht, wie hier in der DDR. Ne? Aber wenn ich dann denke, welchen banaler politischer Äußerung die Leute weggesperrt, ist sofort mit voller Härte zugeschlagen, gleich das ganze Umfeld tot gemacht, ideologisch neu aufgerüstet. Das ist also ein Zeichen von Riesenschwäche.
Na ja gut, Sie glauben, dass Sie stark sind, weil...
Glaube ich nicht, dass Sie das glauben.
Wie heißt denn diese Stiftung, Antonio?
Ja, diese Anscheißer-Stiftung, wo die Leute sich melden können, wo die sammeln.
Da habe ich jetzt gehört, dass in Jena eine Zweigstelle ist an der Universität. Da sind 90 Wissenschaftler oder wissenschaftliche Angestellte angestellt, die für Demokratie forschen und für die Sicherheit der Demokratie. Das heißt, alles auf Staatsgelder wird hier im Grunde genommen ein neuer Dienst gemacht und die recherchieren ohne Ende. Dann gibt es so ein Recherchewerk von Kampakt. Kampakt, diese Spitzelorganisation, die haben hier in Thüringen, glaube ich, auch schon 10 Beschäftigte. Alles auf Staatskosten, alles zweite Stasi, dritte Stasi, unterste Ebene oder weiß ich
das
was.
Das ist der Beginn der Aufbau einer parallelen Rechtsprechung. Zwar nicht mit dem Gewaltmonopol, aber es ist eine Vorstufe, indem man Strukturen schafft, die dann die Leute quasi geistig behandeln und dann an den Staatsapparat zur Aburteilung weiterreichen, empfehlen.
Ja, das wird kommuniziert in den sozialen Medien und die werden dann im Grunde genommen durchforstet und dann werden Leute angezählt, ganz systematisch und diffamiert und so weiter. Das machen die ganz, ganz automatisch und da wird im Grunde genommen gesagt, das seien irgendwie Fake News, weil sie sind zu bekämpfen, aber in Wirklichkeit wollen sie kritische Meinungen einsammeln.
Hast du das mitgekriegt, im ZDF, da die Amerika-Korrespondenten haben sie sofort aus dem Verkehr gezogen, weil sie riesen Reputationsschaden genommen haben und weiteren befürchtet haben, weil die KI-gestützte Bilder Verfolgung von Ausländern und teilweise war es wohl Filmmaterial von 22, 23, die sie als aktuelle verkauft haben.
Ja, ja klar, weil sie genau das jetzt, die nutzen das jetzt, diese halluzinierende KI, nutzen sie weil sie zu faul sind, sich aus dem Haus zu bewegen und machen das alles von zu Hause im Homeoffice. Genau. Naja, das ist interessant.
Vielleicht noch ein letztes Wort zu unserem Freund Vogt, bevor wir Thüringen verlassen. Die AfD hatten wohl enttarnt, dass er nicht an den Sitzungen vom Rundfunkrat teilnimmt. Er hat gesagt, es wäre wohl eine Hybrid, er hätte Hybrid teilgenommen, wahrscheinlich über Zuschaltung im Computer, aber das geht gar nicht. Das ist ja nur ein Ausnahmefall bei bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, es hat keine Hybrid-Sitzung stattgefunden. Er hat 800 Euro monatlich Sitzungsgelder kassiert und sagt, es ist rechtlich möglich, dass er da nicht hin muss. Aber wahrscheinlich, politische Moral ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell, das Thema.
Ja, guck mal, der Mann, der braucht jede Mark, jeden Euro, um im Grunde genommen sein Flugzeug und alles das zu finanzieren. Er ist zwar mehrfacher Millionär und hat auch seine sonstigen Einkünfte und er lässt nichts anbrennen, offensichtlich. Ja, aber machen sich Gedanken über die Verwandtenbeschäftigung von AfDlern. Ja? Insofern ist das im Grunde genommen, das sind so Geplänkel von beiden Seiten. Aber wenn du überlegst, was hat denn dieser Merz auf dem Parteitag jetzt gesagt? Er hat ja eigentlich nichts anderes gesagt, dass sie jetzt wieder die volle Merkel-Partei sind.
Und sie haben sich ausgesöhnt.
Ja, und dass er gesagt hat, ja, es gibt nur einen einzigen Partner, den er hat für seine Politik, das ist die SPD.
Damit ist der Mühlstein am Hals der CDU.
Ja, hammermäßig. Und die haben wir schon gleich gesagt. Und jetzt kommt aber alles hier, das und das und das und das. Also das ist im Grunde genommen die letzten Tage. Aber wenn ich mir letzte Woche im Sicherheitskonferenz in München anschaue, da hatten wir ja auch, da wollte der Merz im Grunde genommen als der Führer Europas auftreten.
Ja.
Und dann der Rubio, da dachte jeder, na gut, mal sehen, was der sagt. Und jetzt ist ja die Rede vom Merz erschütternd für Deutschland, weil letztendlich hat er das nur noch bestätigt, die Zeit der Diplomatie ist vorbei. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit Putin zu reden. Das ist ein, hat er vielleicht nicht gesagt, ein Verbrecher, aber ein Diktator. Und da ist jedes Wort, so ist meine Interpretation, vertane Liebesmüh. Die Ukrainer müssen kämpfen bis zum letzten Blutstropfen.
Sie sollen sich opfern für Europa.
Die müssen das durchsetzen, was ist. Und sie kriegen alle Unterstützung, die wir Deutschen uns leisten können. Die kriegen sie gegenwärtig. Der Zelensky hatte auf der Konferenz aber gesagt, das ist zu wenig.
Ja.
Wir kriegen die Waffen zu langsam und überhaupt zu wenig. Und das Geld ist zu wenig und wir brauchen viel mehr Geld.
Und wir brauchen einen EU-Beitritt.
Und er meckert die ganzen EUler an, die die ganze Zeit Geld zahlen und sagen, das reicht einfach nicht. Wenn du aber andererseits siehst, wie das korrupte System sich die Taschen vollstopft und selber sein nächstes Umfeld schon fast im Gefängnis sitzt oder geflohen ist. Und das sind unsere Verbündeten im Kampf gegen Russland. Dann sage ich dir, wir sind am Arsch.
Ja, also die Situation der Ukraine ist nicht gut. Also es muss offensichtlich eine Desertion bei der Armee geben. Dann die Leute wollen nicht zur Armee. Ne, also versuchen sich durch Flucht wahrscheinlich zu entziehen und dann steht die Ukraine vor der nächsten Fluchtwelle, meines Erachtens, aufgrund des jetzigen Stadiums des Krieges zwischen den beiden Staaten.
Das kann ich auch voll verstehen. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre als junger Mann und soll da im Grunde genommen verheizt werden an der Front, dann würde ich sagen, ich war aber nichts wie weg. Und ich bin total dafür, die sollen alle desertieren. Das ist ja die beste Methode. Ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist doch die einzige Methode. Offensichtlich, da helfen ja keine Argumente. Es hilft keine Diplomatie. Die, die am Ruder sind, wollen diese Diplomatie nicht. Wir haben in Europa Verantwortliche, in England, in Frankreich und in Deutschland. Und die wollen auch keinen Dialog, die wollen auch keine Friedensverhandlungen. Die wollen im Grunde am Krieg.
Na, da sind wir doch wieder bei Wilhelm II. So muss nun das Schwert entscheiden, August 1914.
Ja, wir hatten es ja im Vorfeld auch gesprochen. Also worum geht es dann jetzt eigentlich? Das geht ja offensichtlich ausschließlich um die Befriedigung der Interessen des internationalen Rüstungskapitals.
Und die dauerhafte Schwächung von Russland.
Dauerhafte Schwächung von Russland, das aber bisher in die Hose gegangen ist. Sie haben das mit allen Sanktionen, mit allen Maßnahmen, mit allen Sabotageaktionen, mit allen terroristischen Aktivitäten des Umbringens von Generälen in Moskau bisher noch nicht geschafft, den Russen das Kreuz zu brechen. Und sie werden aber es weiterhin versuchen. Und die Ukraine blutet aus. Das ist offensichtlich.
Also, aus verschiedenen Quellen sah, also der Zelensky hat es hingestellt, gesagt, die Ukraine hat ca. 50.000 tote Soldaten. Also von englischen Militärbloggern und auch russischen.
Im Monat.
Ja, nee, insgesamt seit Kriegsbeginn, ja, hat er gesagt.
Ich weiß, aber er hat eine Zahl gehört.
Also sie haben gesagt, etwa, dass die Ukraine 1,5 Millionen Menschen verloren hat. Also tote Soldaten.
Ja,
dann kannst du doch mal rechnen, 6 Millionen Versehrte. Das heißt, in Viertel der Bevölkerung fällt für die wirtschaftliche Tätigkeit jetzt oder dauerhaft aus.
Naja, abgesehen davon, dass die Kriegsführung ja gegenwärtig an der Front Verluste macht, in der Zivilbevölkerung zwar noch geringe Verluste. Und wesentlich ist für mich aber eigentlich, dass wir ja immer nur über den aktuellen Zustand reden.
Ja.
Aber wir müssen ja mal wieder zurückdenken und sagen, wieso ist es denn überhaupt zu diesem Krieg gekommen?
Das will keiner hören.
Und das ist genau das, dass es nämlich jetzt schon so lange her ist. 4 Jahre ist schon aktueller Krieg, also an der Front. Und die 8 Jahre vorher, wo Donbass und Luhansk von den Ukrainern selber bombardiert worden ist, darüber redet keiner. Und dass das der Anfang des Krieges war und dass es Minsk gab und dass es Verhandlungen gab und dass es unterschriebene Verträge gab, die eingehalten werden sollten, wo die Merkel, die jetzt wieder aktuell wird, gesagt hat, wir haben das ja nur gemacht,
um Zeit zu gewinnen.
Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten, um gegen Russland zu führen.
Schau mal in den alten, du hast doch die Möglichkeit, ich habe sie nicht, in den alten Bundestagserklärungen, war auch im Fernsehen gewesen, wo der Bundestag die Ukraine aufgefordert hat, die Bombardierung und der ostukrainischen Bevölkerung einzustellen. Gibt es richtige Aufrufe?
Ja.
Ne?
Ja.
Also, ja gut, das, und
so ein Krieg. Das Wesentliche ist, Propaganda bedeutet, die Vergangenheit, die länger ist als 2 Jahre rückwirkend, die ist aus dem Bewusstsein der Bevölkerung raus.
Rauszunehmen.
Die einzigen, die das wirklich immer aufrühren könnten, wären kritische Journalisten, die im Grunde genommen die Bevölkerung permanent aufklären und sagen, hier gibt es ein Defizit zwischen den offiziellen Verlautbarungen der
und
Politik
der
Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist eine andere. Und dieses Wiederholen einer tibetanischen Gebetsmühle, der Angriffskrieg der Russen, das war letztendlich aus den in Luhansk und in Donbass, war das die letzte Rettung, bevor sie ganz vernichtet worden sind. Und da haben sie die Russen gefragt, helft uns. Und die haben ihnen geholfen. Aber vorher haben sie sie staatlich anerkannt. Das kommt noch dazu.
Die haben Verträge sogar mit denen.
Eine interessante Geschichte für nach dem Krieg, wie das sich wirklich verhält.
Aber das ist das Resultat, entschuldige, dass ich unterbreche, das ist das, was die Russen damals gesagt haben. Es wurde durch die EU und die NATO ein Präzedenzfall geschafft in Jugoslawien.
Ja.
Na, diese Art von Einmischung, die Ignorierung der staatlichen Souveränität, sagen, so und so ist es. So, und die Russen sagen, was hier in Jugoslawien gemacht hat, können wir natürlich auch mit den Republiken in der Ukraine machen. Das ist die Fernwirkung.
Naja gut, das Wesentliche ist aber, dass wir, wenn wir diese Ukraine, gestern war ein Tatort, da ging es genau um Bosnien und so weiter,
ja,
um Altlasten, die heute noch wirksam werden, also da wirklich in Dortmund oder so, und das ganze, der ganze Hintergrund und auch dieses Elend. Aber das ist gegenwärtig in den Medien immer wieder Krieg, 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 Kriegsvorbereitung, Kriegsdiskussion.
Aber was?
Und alles, was wir diskutieren, wird jetzt zurzeit nur im Sinne von Krieg, von Sicherheit und von Aufrüstung. Und was sagt der Klingbeil? Also es wird allen schwerer werden, wenn wir alle diese Reformen durchsetzen werden. Also im Grunde genommen ist das so eine beklemmende und deprimierende Orientierung, was die uns anbieten. Nämlich im Grunde genommen soll die Bevölkerung darben, damit die Rüstungsindustrie verdient.
Entweder ruinieren oder Krieg führen.
Ja, das hat ja die Baerbock gesagt, und der jetzige Außenminister macht ja die gleiche Figur. Der tanzt ja nur, dass er nicht so gut frisiert ist. Aber ansonsten macht er auch die gleiche Politik wie die Baerbock, und die internationalen Journalisten und die internationalen Diplomaten, die verdrehen die Augen und sagen, was ist denn das für ein Laden in Deutschland?
Aber wenn wir es natürlich schon nicht besser selber erlebt hätten in Deutschland, wohin permanente von 33 bis 39 Aufrüstung führt, zum Staatsbankrott oder zum Krieg.
Ja, also auf jeden Fall hat der Merz deutlich gemacht, es wird mit in Billionen gerechnet für die Aufrüstung in den nächsten Jahren. Und das Geld ist ja nicht vorhanden. Das muss ja aufgenommen
gedruckt
werden.
Gedruckt, Inflation. Wir kriegen aber kurz lang eine riesen Inflation.
Das wird erstmal wird soziales Elend geben. Also es werden alle sozialen Programme mehr oder weniger zusammengeschnitten.
Geht auch gar nicht. Wo soll das herkommen?
Natürlich, genau. Deswegen, die können es gar nicht.
Aber du darfst nicht vergessen, dieses Jahr 150 Milliarden Rüstung, nächstes Jahr 220 Milliarden Rüstung. Ja. Das heißt, de facto 40% vom Staatshaushalt gehen in die Rüstung. Und das lässt sich nicht dauerhaft aufrechterhalten, es sei denn, es entlädt sich im Krieg oder B, es kommt zum wirtschaftlichen Teilzusammenbruch und Anarchie, weiß der Geier was.
Ja, aber das Wesentliche ist erstmal, dass die Rüstungsindustrie ihre Kohle beieinander hat. Und das ist das, was der Rubio jetzt ja im Gegensatz zum Vance auf der Sicherheitskonferenz gesagt hat. Also wir stehen zu euch.
So, ja, kauft.
Die NATO wird nicht aufgelöst, weil wir bleiben auch in der NATO, solange ihr bezahlt.
Richtig.
Und solange ihr unsere Waffen kauft, werden wir eure Freunde bleiben. Und der Macron, der kämpft ja schon darum, dass man doch mehr französische oder vielleicht
europäische Waffen kauft.
Aber sie kriegen ja noch nicht einmal das gemeinsame Flugzeug hin, weil da unterschiedliche Interessen sind.
Ja.
Aber andererseits möchte jetzt der Merz auch unter den Atomschirm von
Frankreich.
Nun ist der natürlich sehr dünn. Das ist ein dünner Atom.
Ja, die Franzosen haben ca. 250 Kernwaffen, die Russen haben über 5.500.
Ja.
Das heißt, 25-fache.
Nee, aber davon zu glauben, dass man sich also insofern verteidigen kann, dass wir im Augenblick nur diskutieren, wie man noch mehr Waffen haben kann und glaubt, dass damit der Frieden sicherer wird. Nein, es hat ja lange Zeit in Europa den Frieden gegeben.
Wirtschaftliche Abhängigkeiten.
Genau, und da war es doch die Frage, das, was die Russen wollen, dass sie im Grunde genommen sagen, wir wollen im Grunde genommen mit euch wiederum einen Dialog einnehmen, ne? Und die NATO-Ausdehnung muss verhindert werden. Ja, die Chinesen wollen letztendlich ein Konzept Handel und Wandel und zu gegenseitigem Vorteil. Und das vermeidet den Krieg. Wenn du wirtschaftlich abhängig bist voneinander, auch von den Lieferketten und so weiter, dann bist du im Grunde genommen, zuerst waren die Globalisten und sagen, wir müssen die ganze Welt beherrschen und die müssen für uns produzieren. In dem Augenblick, wo ein selbstbewusster Produzent auftritt und sagt, ja,
so war das nicht gemeint.
Ausbeuten lassen wir uns nicht, also ihr müsst schon den korrekten Preis bezahlen. Da haben die gesagt, dann machen wir das jetzt anders. Machen wir wieder auf Autarkie. Das geht doch gar nicht. Das ist doch eine Rolle rückwärts. Und die Amerikaner.
Die machen sie jetzt gerade, ja.
Amerikaner können ja für sich sagen, ja, wir sind doch hier eine Insel und außerdem haltet euch aus Amerika raus, also aus ganz Amerika.
Und Nord- und Südamerika.
Ja, nicht. Und ihr könnt in Europa euer Zeug da machen, ja.
Also ich meine, es war die Rede von dem Rubio genauso hart wie die von Wenz, bloß der Ton war ein anderer.
Ja.
Und auch ganz deutlich gesagt, und man soll den Menschen nicht nur an seinen Worten, sondern seinen Taten messen. Wo ist er hingeflogen? Zu Orban und in die Slowakei, den beiden größten Kritikern in der EU. Jetzt so viel zum Thema ewiger Fortbestand der EU aus Rubios Sicht. Voll konterkariert.
Ja, und das ist interessant. In dem Zusammenhang, der fliegt nach der Konferenz nach Ungarn. Der Zelensky blockiert die Gas- und Ölleitungen in die Tschechien, nach Slowenien, oder?
Slowakei
und Ungarn. Und nach Ungarn. Und der Orbán sagt, ja, das ist offensichtlich jetzt eine Maßnahme, dass er Einfluss nimmt auf die Wahlen, die gegenwärtig stattfinden.
Ja.
Er möchte, dass die Energiepreise der Ungarn steigen, damit er möglicherweise die Wahl verliert.
Und die Amis wollen liefern jetzt.
Und die Amerikaner sagen, wir stärken dem Orbán den Rücken und wir wollen, dass der weiter an der Regierung bleibt.
Im Prinzip ist es aber den Amerikanern recht, dann wieder, was Zelensky gemacht hat. Sie haben wieder einen neuen Absatzmarkt für amerikanisches Öl und Gas.
Ja,
wenn du das jetzt mal zu Ende denkst.
Das eine und das andere ist miteinander, also die Amerikaner versuchen immer aus allen Sachen Geschäft zu machen. Und das ist das, was sie eigentlich mit den Chinesen verbindet. Die wollen auch ein Geschäft machen und wenn man das auf Augenhöhe macht als Verhandlungspartner, braucht man keine Waffen. Ja, man kann auch an einem Verhandlungstisch stehen und unten drunter hat ein Maschinengewehr und sagt, entweder du machst das oder ich drücke ab.
Ja.
Das ist keine Art und Weise. Das ist ja keine
Frage. Aber du siehst das ja, wie die globalen Interessen der Amerikaner sind. Und wir hatten ja schon mal drüber geredet, was sich jetzt so als amerikanische Strategie so langsam abzeichnet. Die Ouvertüre war Venezuela.
Ja.
Die größten Weltölvorkommen sich unter Nagel zu reißen. Was anderes ist es nicht.
Ja.
Nebenbei gleich mal Kuba Schachmatt setzen, indem die auf die Sanktionen kein Öl mehr liefern. Und die Kubaner halten das nicht mehr lange durch, nach meiner Meinung. Selbst die Mexikaner wollten liefern, sind zurückgepfiffen worden von den Amerikanern. Die Russen können nicht mehr. Das ist ein amerikanischer Einflussbereich. So, jetzt geht Kuba, wird meines Erachtens nicht mehr lange durchhalten und Venezuela kommt unter amerikanische Fuchtel.
Also wir haben in Mexiko seit gestern, glaube ich, weil sie da einen der Drogenbosse umgelegt haben mit amerikanischer Unterstützung, ja. hat man jetzt in Mexiko, in großen Teilen von Mexiko, hat man jetzt richtige Auseinandersetzungen. Die Drogenbosse oder die Kartell, das Kartell.
Die schlagen zurück.
Schlagt zurück und da läuft es offensichtlich ein bisschen in Richtung, weiß ich, Bürgerkrieg oder irgendetwas.
Aber das sind paar Riesenstrukturen.
Die haben schwere Waffen und alles mögen, Geld ohne Ende zum Abwinken.
Ja, Geld haben sie genug. Und Waffen kriegen sie weltweit auch geliefert.
Ja, das ist also. Also das ist, und die sorgen überall für Unsicherheit. Also,
Panama hängt mit Venezuela auch. Den Kanal holen sie sich wieder bei passender Gelegenheit.
Ja, zumindest haben sie schon mal die Chinesen verdrängt, die da eigentlich nur Handelspunkte für ihre Container gehabt haben und die auch hauptsächlich den Panama-Kanal benutzen. Und so weiter. Und eins ist vollkommen klar, was bei dem Trump deutlich wird, und das hat auch mit dem Iran-Konflikt zu tun, dass sie sich weltweit überlegt haben, wie sie die Handelswege beherrschen.
Öl- und Handelswege.
Dass sie im Grunde genommen die entweder Pipelines, Wasserwege und so weiter, was sie nicht so im Griff haben, das sind die Straßen und das sind die Eisenbahn, aber die lassen sich relativ schnell bombardieren.
Suezkanal haben sie schon im Griff. Assisi kann sich nur halten dank amerikanischer Militärhilfe. Die Amerikaner schmeißen ja massig den ägyptischen Staatshaushalt. Das ist keine Front mehr. Und jetzt ist Iran dran als nächstes. Iran ausschalten, weil die Chinesen sind der größte Abnehmer von iranischem Gas und Öl. Das wollen sie den unterbinden.
Ja, um sie wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Das ist ja der Versuch gewesen, Russland in die Knie zu zwingen. Das ist ihnen auch nicht gelungen, weil die natürlich die eigenen Rohstoffe haben. Das können sie nicht einschränken. Die haben Energie bis zum Abwinken.
Ja.
Die leben letztendlich sogar vom Verkauf.
Die Inder haben sie unter Druck gesetzt in dem Raum, ja, kein russisches Öl mehr zu beziehen.
Zumindest alle Daumenschrauben versucht anzudrehen, die das dazu führen. Und letztendlich wollen sie damit natürlich auch einen Spaltpilz in die BRICS-Bewegung reinmachen.
Ja.
Der Trump hat auch deutlich gemacht, also wer da an den Dollar drehen will und so, der wird Schwierigkeiten. Wobei die BRICS haben für sich ja klar erklärt, da geht's gar nichts, weil die sind alle selbst mit dem Dollar so verwoben. Aber was sie geschafft haben, ist durch die Digitalisierung ihrer Handelsbeziehungen, können sie das auch in anderen Formen machen. Da brauchen sie keine
Währungsstation
für den Dollar und so weiter. Das können die jetzt über nationale Währung, und zwar
ist der Anfang
von Ende. Genau, können sie die berechnen und damit stimmt die Rechnung. Das geht viel schneller gegenwärtig, was sie da einüben. Und das haben die Russen und die Brasilianer mitbefördert und die Chinesen auch. Die haben einfach jetzt inzwischen Technologien, dass sie sagen, okay, unsere Handelsbeziehung können wir finanztechnisch so abwickeln, dass wir den Dollar immer noch benutzen, wenn er notwendig ist, aber wir können es auch ohne. Und
ja.
alle, die bereit sind, in den jeweiligen Landeswährungen zu behandeln, mit denen machen sie das ja schon.
Ja, und da sind die Amerikaner außen vor. Haben keine Sanktionsmöglichkeit.
Ja, und das vor allen Dingen, dass die Amerikaner, das ist die Haupteinnahmequelle der Amerikaner.
In Wirklichkeit, wo sie ihren Rüstungshaushalt finanzieren. Sie drucken mit eigenem Geld und die Leistung bezahlt die Welt.
Ja, und vor allen Dingen dadurch, dass sie den Dollar benutzen als Währung, gibt's ja immer Handlinggebühren. Dadurch, dass die müssen ja nichts dafür tun. Da wird ja nur der Dollar benutzt als vereinbarte neutrale Währung. Und für jede dieser Transaktionen haben die Amerikaner einen Vorteil.
Alle diese Transaktionen müssen über amerikanische Banken in Amerika laufen. Also die können nicht sagen, chinesische Banken der thailändischen Bank Dollar, sondern es muss
das
China nach
über eine
Amerika.
Amerikanische, und das sind immer Gebühren, die da anfallen. Und das ist eine unendliche, das ist ja wie in Belgien, die jetzt zurzeit diese eingefrorenen Vermögen.
Ja.
Da beeinträchtigen oder beaufsichtigen, der ganze Staatshaushalt von Belgien funktioniert nur aus diesen Einnahmen.
Also Belgien hat wohl, das habe ich gar nicht so gewusst, aber so, das hat sich das abgezeichnet. Belgien ist ein riesengroßer Verwahrstaat für Währungen.
Ja.
Ein riesengroßer Verwährungsstaat.
Ja. Ne?
So, und wenn die durch die Amerikaner, die haben jetzt aktuell Haushaltsdefizit von 6,5%. Das heißt, es kommt jetzt in eine Nähe, wo es ökonomisch langsam bedenklich wird. Jetzt ist er mit seiner Zollnummer gescheitert, er muss Gelder zurückzahlen. Er hat eh schon einen klammen Staatshaushalt. Also in Amerika spitzt sich das jetzt auch weiter zu.
Ich habe ja gesagt, schon bei unseren letzten Gesprächen, der Einzige, der wirklich anerkennt, dass Amerika pleite ist, ist der Trump.
Selber.
Hat das erkannt? Das hat er von Anfang an deutlich gemacht, macht Amerika wieder groß. Heißt letztendlich, wir müssen Geld kassieren, wo wir nur können.
Richtig.
Das fing mit seinen Zöllen an und mit seinen Erpressungen in alle Richtungen. Und vor allen Dingen, wo er die Europäer erpresst hat, indem er gesagt hat, also entweder ihr zahlt für eure eigene Sicherheit. Ja, das ist Schluss mit lustig.
Die Zölle dadurch ist natürlich ein riesen Kollateralschaden für ihn. Es wird ihn keiner mehr ernst nehmen mit seiner Blöfferei.
Das kann sein. Das ist ja eine Methode gewesen, wie so ein alter ausgebuffter Pokerface im Grunde genommen durch Bluffs im Grunde genommen seinen Vorteil generiert. Aber ich kann nur sagen, der ist so clever und der weiß wirklich, dass die Amerikaner Geld brauchen. Und wenn das nicht gelingt, dann gibt es natürlich die Inflation. Also wenn sie jetzt unendlich drucken,
dann sind die platt.
Dann wird auch der Dollar in sich
zusammen. Kauft keiner mehr den Dollar.
Dann wird der Dollar, da brauchen die BRICS oder sonstige gar nichts mehr machen. Da will keiner diesen inflationsgeschädigten und infizierten Dollar, will der als Wechsel.
Du siehst doch schon, wie die weltweite Bestände an amerikanischen Staatsanleihen reduzieren. Die Chinesen reduzieren. Die Inder werden wahrscheinlich auch reduzieren.
Also alle machen das. Das machen gegenwärtig. Alle kaufen Gold.
Ja,
und das ist einfach ein Trend. Das ist, die gehen in die Währung, die einigermaßen stabil ist.
Das ist Gold.
Und das ist auch die Währung, die im Grunde genommen jetzt mindestens mal das Rückgrat für einen internationalen Zahlungsverkehr sein kann. Und das machen jetzt die BRICS-Staaten schon mal ganz deutlich. Und die meisten sind immer noch sehr stark mit Amerika verbunden. Das ist ja nicht so, dass die jetzt alle gegen Amerika sind. Die wollen ja nach wie vor Wirtschaft machen, so wie die Chinesen ja auch. Die Chinesen wollen ja nicht gegen die Amerikaner machen. Die einzigen, die gegen die Chinesen sind, sind die Amerikaner.
Und jetzt ja, weil sie nicht mehr sagen können, wo es lang geht.
Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, das Erste, was der Trump jetzt nicht mehr schaffen kann wahrscheinlich, ist, Amerika so einfach zu entschulden, wie das in der Vergangenheit immer passiert ist. Die haben durch diesen Petrodollar, durch diesen Dollar-Zahlungsverkehr, ja, haben sie die ganze Welt an ihren Staatsverlusten beteiligt und das schön verteilt und konnten das, wenn sie es richtig eingefädelt haben, nicht so viel Krieg geführt haben, nicht so viel für die Rüstung ausgegeben haben, konnten sie sogar ihren Staatshaushalt ausgleichen.
Ja.
Das haben sie immer mal wieder geschafft.
Weil sie Geld drucken konnten Clinton ohne Ende.
Clinton, ja, und verdient haben durch diese Transaktion.
Über 30 Billionen Euro Dollar Staatsschulden haben die Amerikaner. Jeder andere Staat wäre längst schon bankrott.
Ja, und das Wesentliche ist doch, dass dieses ganze Thema basiert ausschließlich auf Vertrauen. Und wenn du Vertrauen verloren hast, und das
ist jede Währung im Arsch.
Zunehmend, du kannst das nicht mit Kanonenbootpolitik und du kannst das nicht mit Flugzeugträgern oder mit sonst etwas erreichen und auch nicht mit Drohungen, sondern du musst Vertrauen entwickeln und es muss eine Win-Win-Situation sein. Und jetzt werden immer mehr merken, dass man mit den Amerikanern nicht rumspielen kann. Die wollen eigentlich nur ihren wirtschaftlichen Vorteil.
Ja, zum Nachteil des anderen.
Und wenn die das nicht machen, werden sie fallen gelassen oder werden überrollt oder werden
mit Also der Kanonen Trump hat jetzt natürlich auch mit seiner Zollpolitik natürlich auch innenpolitisches Chaos gestiftet. Es geht die Frage, die Zölle. Die Importeure wollen die Kohle wieder haben vom amerikanischen Staatshaushalt. Privatleute könnten sagen, wir haben ja Zölle, wir haben für was bezahlt, gar nicht bezahlen können. Also meines Erachtens ist eine Riesenklagewelle wird losgetreten. Das nächste ist natürlich, keiner weiß, wie dieses Chaos gehandelt werden soll. Ne? Und er hat nur 150 Tage Zeit, eine Lösung zu finden. Und 150 Tage sind schnell vorbei.
Naja gut, aber das Wesentliche ist, wenn ich Zölle mache, das ist die kurzatmigste Form
von Wirtschaftsförderung,
finanzielle Lücken zu schließen.
Ja, das heißt, Schulden ist ja gar nicht reingekommen.
Ja, das heißt, dass der amerikanische Staat in einer solchen Bredouille ist, dass er sozusagen zu so einer Notbremse greifen muss, denn letztendlich müssen ja die höheren Zölle, müssen ja die amerikanischen
Konsumenten
bezahlen oder sie müssen auf die Produkte verzichten, was sie wohl im Wesentlichen machen. Das Wesentliche ist, dass er zum Beispiel die europäischen Autos oder die chinesischen Autos vom amerikanischen Markt fernhalten will und nur die im eigenen Land produziert werden, das sind ja auch europäische oder...
Was hat er jetzt gemacht? Er hat die ganzen Umweltbestimmungen aufgehoben. Das heißt, die Amerikaner können eigentlich Autos wieder bauen, die gnadenlos saufen, aber technologisch ist es eine sehr kurzfristige Denke. Auf dem Weltmarkt wird keiner mehr amerikanische Autos kaufen.
Naja, aber der Kern war doch der, das hat er von Anfang an gesagt, er möchte, dass die ganze ausgelagerte Produktion
zurückkommt.
Dass sie zurückkommt. Und hat er ja zum Beispiel in der Automobilindustrie das erreicht, dass da im Grunde genommen alle europäischen Produzenten ja in Amerika mehr oder weniger produzieren. Und wenn die dann jetzt im Grunde genommen ihre Autos in Amerika produzieren, schafft das Arbeitsplätze. Und wenn sie in Europa diese Fabriken abbauen und sie nach Amerika bringen, oder jetzt zum Beispiel Bayer, was du ja kennst, dass die dann eine Chemiefabrik da aufbauen mit Förderung der Amerikaner, dann hat er diesen Teil seiner Politik ja letztendlich umgesetzt, dass die Arbeitsplätze geschaffen werden. Und wenn die Arbeitsplätze geschaffen werden, können die Leute auch wieder Geld verdienen. Und dann können sie auch die paar Zölle für irgendwelchen französischen Sekt oder Cognac bezahlen. Das sind ja keine so dramatischen Sachen. Es geht im Wesentlichen um die Frage des Binnenmarktes. Und er hat erkannt, dass sie, wenn sie autark sind, die Amerikaner autark sind, können sie im Grunde genommen den Weltmarkt sich fernhalten. Wenn die rein wollen in seinen größten Binnenmarkt, dann müssen sie löhnen, die müssen Eintrittsgelder zahlen. Die Europäer haben ja auch Zölle. Zölle ist ja nichts Schlimmes, ist was Normales. Das gibt es in der ganzen Welt. Mhm. Insofern hat er nur im Grunde genommen ein Instrument benutzt, um sich schnell Liquidität zu beschaffen.
Das ist jetzt gescheitert.
Nee, noch nicht. Der macht alles Mögliche. Du wirst dich wundern, was da noch geht und wie viele Richter noch abgesetzt werden oder sterben oder weiß der Geier was. Was es da in Amerika gibt, da muss man sich nicht wundern, wie viele Leute sterben wegen irgendwelcher nicht kompatiblen Meinungen oder so. Bei uns kommst du nur ins Gefängnis, in Amerika kommst du gleich ins Grab oder so.
Naja, also wir gehen sehr interessanten Zeiten entgegen, mein Lieber.
Ja.
Dann lass uns heute mal schließen.
Ja, auf jeden Fall, ich sag dir, das Tempo der Politik und die...
Wird immer schneller.
Boah, und das ist ja unglaublich, was innerhalb von einer Woche oder so passiert und so. Was hat früher vielleicht im halben Jahr oder so?
Ja, jetzt eine Woche.
Jetzt ist das eine Woche und jetzt hast du möglicherweise übermorgen den Weltkrieg.
Also ich nehme an, dass wir im März sehen wir einen Krieg zwischen Iran und Amerika. Das fährt. Die Iraner wollen das zwar abwenden, aber sie müssen sich ja total...
Du neigst immer dazu, in die Zukunft zu gucken.
Oh, mache ich gerne.
Ich habe es schon damals gewusst oder so, das bringt ja nichts. Das kann man ja in aller Ruhe abwarten, weil das, was da im Iran passieren würde, das ist ein Weltbrand.
Ja.
Das ist ein Weltbrand und wenn der Netanyahu da kratzt und hinfährt und nochmal sagt...
Dann will das ja.
Ja, natürlich, weil der selber weiß, dass wenn der nicht durch diese Konflikte an der Regierung bleibt, dann geht der in den Knast.
Richtig.
Das sind ja so einfache Konstruktionen, dass einer die ganze Welt in Brand setzen möchte, damit er nicht in den Knast geht. Muss,
richtig.
Das ist doch das Allerletzte. Und wir müssen das Ganze jetzt noch unterstützen, indem wir die Leute, die jetzt hier auf der Berlinale sagen, also die Interessen der Palästinenser müssen auch berücksichtigt werden und dass wir Deutschen Unterstützer eines Genozids sind in Gaza, das darfst du in Deutschland nicht mehr sagen.
Ja,
dann wirst du von den Politikern verurteilt und es ist ein Skandal, das zu sagen und eine Fahne von den Palästinensern hochzuhalten, ist ein Skandal und ein Palästinenser Tuch hat ja noch den ersten Preis gekriegt.
Ja,
ein Palästinensertuch zu tragen ist auch inkriminiert. Wenn du nämlich in Buchenwald mit einem Palästinensertuch reingehst, dann wirst du des Hauses verwiesen. Du wirst mit der neuen Möglichkeit, die der Wagner da eingeführt hat, darfst du mit einem Palästinensertuch nicht nach Buchenwald reingehen. Das möchte ich vielleicht sogar mal machen, irgendwann, wenn ich mal Spaß dran habe am Konflikt. Also du musst dir mal vorstellen, du darfst kein Palästinensertuch tragen, um in Buchenwald einen Besuch abzustatten. So weit sind wir schon.
Ja, mal sehen, wo wir im halben Jahr stehen, Klaas-Dieter.
Ja, wahrscheinlich woanders, aber ich hoffe in einem positiven Sinne, dass die Bevölkerung sich dagegen zur Wehr setzt. Also der Abbau demokratischer Rechte in dem Tempo, das ist nicht nur das Tempo der Politik, sondern auch der Tempo der Abbau demokratischer Rechte, das ist ja atemberaubend ist es.
Naja, mein Freund, lass uns überraschen.
Also,
tschüss. Lass uns
mal. Ciao.